Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Thomas Humitsch wird die Veranstaltung moderieren. Er wusste bis gestern auch noch nicht, wer den Preis bekommt, hatte also viel Vorbereitungsarbeit, musste sich durch Bücherstapel lesen, hat es dankenswerterweise getan und sich auf alle Titel vorbereitet. Danke schon jetzt dafür. Noch ein paar Worte zum Moderator vorab. Thomas Humitsch arbeitet als Kulturjournalist in Berlin. Seine Schwerpunkte sind Buch- und Filmkritik. Er schreibt als freier Autor für verschiedene Magazine und Zeitungen, genannt seien der Rolling Stone, Neon, der Tagesspiegel, der Freitag, die Welt oder die Jüdische Allgemeine. Außerdem ist er als Blogger aktiv, betreibt den Blog Intellectures, der, Zitat, vielfältige Anregungen schaffen will, zu lesen und über Lektüren nachzudenken. Und in diesem Blog wird auch über das Übersetzen nachgedacht, wenn über Lektüren nachgedacht wird. Das ist uns sehr sympathisch und ich denke, dass wir mit Thomas Humitsch einen guten Moderator für diese Veranstaltung gefunden haben. Viel Vergnügen dabei.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung und Einführung. Ich will gleich mal mit einem Zitat beginnen. Es ist nicht laut genug. Können wir es ein bisschen lauter machen? Ich beiß hier gern ins Mikro. Jetzt besser? Gut. Ich will gleich mit einem Zitat beginnen, um nicht zu viel Vorrede zu viel Zeit in die Vorrede zu verlieren. Aus der Jurybegründung gestern. Das Sardans großartiger Roman, der übrigens vom Krieg in der Ukraine erzählt, auch in der Übersetzung eine enorme Wucht entwickelt, liegt nicht nur am Sujet und der eigentümlich hyperwachen Stimmung, sondern auch an den kaskadenartigen Satzketten, die im Deutschen einen drängenden Erzählrhythmus erzeugen. Und an der Sprache. In Sabine Störs und Juri Durkots Übertragung entfalten die dichten Beschreibungen eine große Kraft. Lebendiger als in diesem Roman kann man vom Krieg nicht erzählen, lebendiger kann eine Übersetzung nicht sein. Das hat die Jury gestern gesagt. Das ist ein großes Lob für die beiden Übersetzer. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Sabine Stör und Juri Durkots, nochmal von meiner Seite und herzlichen Glückwunsch. Wie geht es Ihnen am Tag nach der Auszeichnung? Haben Sie es schon verkraftet?
Nicht wirklich. Also die Anspannung ist weg, aber man fühlt sich irgendwie ausgelaugt.
Aber schön ist es schon.
Also schön ist es schon, das ist doch gut. Wie bereitet man sich denn auf so einen Tag vor? Ich meine, man steht auf der Shortlist, man muss damit rechnen, dass man gewinnen könnte. Gleichzeitig numerisch gesehen ist es relativ unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlicher, dass ein anderer gewinnt. Bereitet man sich da irgendwie vor? Sagt man sich, du wirst es bestimmt nicht, damit die Enttäuschung nicht so groß ist? Oder sagt man sich eher, meine Übersetzung ist so klasse, wir machen das?
Also eigentlich liegt die Wahrscheinlichkeit mathematisch gesehen bei 20%.
Korrekt.
Also ich habe versucht, mir keine Gedanken darüber zu machen. Ich habe versucht abzuschalten, auch die ganze Zeit, wo wir schon gewusst haben, wir sind nominiert worden. Ich habe versucht, eigentlich nicht darüber nachzudenken. Nicht darüber nachzudenken, wie die anderen sind, wie wir sind.
Also um ein Geheimnis zu verraten, Juri hat es nicht mal seiner Frau erzählt.
Okay.
Und insofern, weil er vielleicht dachte, es sei ein böses Omen. Aber ernsthaft, das Schöne ist doch, dass auch das sind doch überhaupt die Nominierungen. Natürlich ist es schöner, wenn man danach da sitzt und hat auch den Preis gewonnen, das ist vollkommen klar. Aber dass eben 5 Übersetzungen durch diesen Preis und durch die Nominierung ins Licht gerückt werden und der Blick auf die Übersetzungen auch und die Übersetzungsleistung gerichtet wird, das ist schön. Insofern, glaube ich, hätte man nach einem kurzen Moment der Enttäuschung sich weiterhin auch über die Nominierung gefreut.
Das glaube ich auch. Sie haben gestern, im Einspieler gestern für den Übersetzerpreis hieß es, dass schlechte Texte leicht zu übersetzen sind und gute Texte schwer. Sie haben dem auf der Bühne widersprochen, haben gesagt, nee, das ist so nicht, leicht zu übersetzen sind gute Texte. Das ist jetzt wirklich ein guter Text, also war der so leicht zu übersetzen?
Also ich glaube, da in dem Film sollte es ja anders heißen, adäquat kann man natürlich schlechte Texte leicht übersetzen, weil sie dann auch schlecht übersetzt sind. Wahrscheinlich war das gemeint. Dies ist ein sehr guter Text und es ist vor allem ein Text, der einen als Text von der Sprache her und von der Handlung her, von den Personen her und von dem, was da noch darunter liegt, einfach sehr in seinen Bann schlägt. Und insofern kommt man über schwierige Stellen oder auch über gewisse Anstrengungen, weil man eben, weil es ja Arbeit ist zu übersetzen, einfach dadurch sehr gut hinweg, weil es ein so inspirierender Text ist. Und das wollte ich damit sagen.
Ich würde das vielleicht umformulieren. Man kann aus einem schlechten Text kaum eine gute Übersetzung machen, aber man kann sehr leicht aus einem guten Text eine schlechte Übersetzung machen. Wir haben es versucht, nicht zu vermasseln. Wir hoffen, das hat geklappt.
Also es scheint so. Es sind ja ein paar Leute der Meinung, dass es wohl geklappt hat. Bevor wir uns in Bann ziehen lassen von dem Text selbst, noch eine allgemeinere Frage. Was ist denn das Besondere oder die besondere Herausforderung bei einer Übersetzung aus dem Ukrainischen?
Ich weiß.
Ist das ähnlich wie beim Russischen? Gibt's da auch sprachliche Nähen? Geht man da ähnlich vor oder muss man da bestimmte auch kulturelle Sensibilitäten beachten?
Naja, zum einen gibt es natürlich unter den slawischen Sprachen, die sind sich so ähnlich, wie eben sich andere Sprachfamilien auch ähnlich sind. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die man natürlich grundsätzlich beachten muss. Ich glaube, hier waren es auch die Sprachebenen. Es ist eben, wir kamen gerade auf einem anderen Podium mit Karl Schlögl auch drauf, dass auch dieser Roman eigentlich vom Untergang der Sowjetunion handelt. Insofern sind schon manche Dinge sprachlich und kulturell besetzt, die dort ja auch eine Rolle spielen. Also Identitäten, die Identität zum Beispiel des Turnlehrers und gewisser anderer Personen, die eindeutig sowjetisch markiert ist, auch durch das Sprachliche. Dann wieder andere, das hat schon sehr viel mit der ganz konkreten Situation zu tun und mit dem Kulturellen. Und das ist, wie eigentlich ja immer bei einer fremdsprachlichen Übersetzung, die Herausforderung, wie man das dann in das Deutsche so überträgt, dass auch der deutsche Leser diese Dinge versteht und mitbekommt.
Also ich glaube, natürlich hat der Kontext, der kulturelle Kontext und der historische Kontext bei jeder Übersetzung spielt eine bestimmte Rolle, das alles. Aber genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger ist der Stil des Autors. Und Serhii Jardan hat sich in diesem Buch eigentlich neu erfunden. Er hat aus meiner Sicht eine ganz neue Ebene erreicht. Diese Vielschichtigkeit, diese Allegorien sind wirklich umwerfend. Das haut einen einfach um. Und seine Metaphern, seine metaphorischen Vergleiche, da merkt man, er ist ein Lyriker. Er ist immer noch ein Lyriker. Er hat als Lyriker angefangen. Und manche seiner Bücher sind später aus seinen Gedichten entstanden auch. Und diese unglaubliche Lyrik, wie man eigentlich die Absurdität des Krieges beschreibt, das war schon, glaube ich, eine Herausforderung. Und das muss natürlich auch in der Übersetzung poetisch klingen. Es reicht einfach nicht eins zu eins, alles zu übertragen, sondern diese Poetik muss auch in der Übersetzung spürbar sein.
Dann hören wir doch mal rein in die Übersetzung. Sabine Stör wird uns ein Stück aus dem Roman lesen.
Ja. Also nochmal ganz kurz, wo befinden wir uns? Die Geschichte geht ja darum, dass der Antiheld Pascha aufbricht von seinem Vorort.
Sie müssen noch mehr ins noch mehr.
Dann nehme ich es doch in die Hand, okay. Entschuldigung. Dass der Antiheld Pascha aufbricht aus einem Vorort in die belagerte Stadt, um seinen Neffen aus dem Erziehungsheim, dem Internat zu holen. Nach ungefähr einem Drittel ist er kurz vor dem Hügel angekommen, auf dem sich das Internat befindet, und er steigt jetzt diesen Hügel und schaut in die umkämpfte Stadt. Aha, denkt Pascha, jetzt nur noch auf den Hügel und ich bin da. Es ist schon nach 9. Zu Hause sitzt Pascha zu dieser Zeit in seinem Zimmer. Der Alte schaut Nachrichten. Pascha richtet den Rucksack und beginnt, eine steinerne Treppe hinaufzusteigen. Sie hat viele Stufen, der Aufstieg fällt schwer. Pascha spürt, dass er den ganzen Tag gefroren hat und genug gelaufen ist. Auf dem Hügel wird der Nebel dichter, als steige man in eine Regenwolke. Er zählt die ersten 50 Stufen, macht eine Verschnaufpause, geht weiter. Die Stiefel werden ihm immer schwerer, seine Bewegungen immer langsamer. Nochmal 50. Die Stufen sind abgebröckelt, er muss aufpassen, sich auf den Weg konzentrieren und nicht auf die Explosionen hören, sie nicht beachten. Es kracht irgendwo weit hinter ihm, nochmal 50. Hier auf diesem Hügel ist es ruhig und sicher, kein Grund Angst zu haben, nochmal 50. Er ringt schon nach Atem, treibt ja keinen Sport, bewegt sich kaum. Früher ist er gelaufen, jetzt aber ist das Laufen einfach gefährlich geworden. Jemand könnte glauben, dass du wegläufst. Und nochmal 50 und nochmal und nochmal, dann ist er endlich oben angekommen, hält inne, dreht sich um und sieht die ganze Stadt unter sich liegen. Der Regen hat aufgehört, der Nebel hat sich ins Tal gesenkt, wie übergekochte Milch. Pascha schaut auf die Stadt und sieht sie gar nicht. Sieht nur eine schwarze Grube, über der große schwarze Rauchschwaden stehen, wie Drachen mit langen Schwänzen. Als würden Seelen aus der Stadt herausgepumpt. Und als klammerten sich diese Seelen, schwarz und bitter, an den Bäumen fest, krallten sich mit ihren Wurzeln in die Keller. Weit entfernt, auf der anderen Seite der Stadt, lodert etwas, breitet sich über den Horizont aus wie feurige Lava, die aus der Erde fließt. In der Stadt selbst sind Maschinengewehrsalven zu hören, aber nur noch vereinzelt. Das war es wohl für heute, Bettgezeit, wenn man eines hat. Pascha beruhigt sich etwas. Alles okay, sagt er zu sich, war halt ein schwerer Tag. Gut, dass alles vorbei ist. Da bemerkt er im Gras irgendwelche Päckchen, sorgfältig ausgebreitet. Tritt näher, berührt sie mit der Schuhspitze. Etwas Nachgiebiges, aber gleichzeitig Festes. Wie zerlegtes Fleisch. Pascha schreckt zurück und läuft davon. Hinter ihm steigt noch ein schwarzer Drachen auf.
Vielen Dank. Katja Petrowska spricht in der FAZ von einem dreitägigen Roadtrip durch den Krieg. Ich glaube, das trifft ziemlich gut dieses Buch. Vielmehr wollen wir zum Inhalt gar nicht sagen, weil vielleicht zu Pascha, der zentralen Figur, aus dessen Perspektive wir im Grunde alles erleben. Herr Duckert, der Pascha ist so ein typischer Anti-Held, aber nicht nur, weil er ein Invalide ist und selbst am Krieg nicht teilnehmen kann, sondern auch aus anderen Gründen. Vielleicht können Sie den als Typen mal so ein bisschen umschreiben.
Ja, Pascha ist tatsächlich eher ein Anti-Held, wobei er in diesem Roman auch nicht ganz unsympathisch uns erscheint. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von Serhii. Serhii hat auch selber oft gesagt, dass er Pascha nicht unbedingt mag. Und trotzdem erscheint die Figur Paschas nicht unsympathisch. Es ist, glaube ich, auch eine allegorische Figur. Pascha hat eine versehrte Hand. Er ist auch ungläubig, was sein eigenes Land anbelangt. Und das lässt uns auch an Apostel Thomas denken. Ich glaube, das hatte auch Serhii Jadan im Auge, als er seine Figur geschildert hat. Pascha ist Schullehrer in einer Kleinstadt im Donbass und zwar nicht einfach ein Schullehrer. Er unterrichtet Sprache und zwar auch nicht einfach Sprache, sondern Ukrainisch. Eben eine Sprache, die dort im Alltag nicht gesprochen wird. Und es ist auch kein Zufall, obwohl das die Amtssprache ist in der Ukraine, dass diese Sprache nur im Unterricht gesprochen wird und in den Pausen alle Schüler miteinander Russisch reden. Es gibt mehrere Vergleiche. Zum einen sagt Peter, dieser ausländische Journalist, eine Figur, die nicht besonders sympathisch ist, also auf jeden Fall viel weniger sympathisch aussieht als Pascha selbst, vergleicht das mit Latein. Und Pascha selbst vergleicht das, er musste einen Sohn von einem Neureichen vorbereiten auf die Aufnahmeprüfung und er hat ihm Nachhilfeunterricht gegeben und er vergleicht dann das als ob das wirklich als ob sich um irgendwelche medizinische Begriffe gehandelt hätte. Das heißt, Pascha ist eigentlich jemand, der immer versucht hat, wegzugucken, der auch immer versucht hat, nicht zu bemerken, was um ihn los ist. Und auch das ist besonders wichtig. Man kann auch nicht sagen, dass Pascha sich wirklich entwickelt. Das wurde zum Beispiel Serhii auch von manchen Kritikern vorgeworfen in der Ukraine, dass Pascha sich sozusagen im Laufe des Romans nicht zu einem Helden gemausert hat, hochgemausert hat. Auf jeden Fall ist aber seine Figur aus meiner Sicht sehr symbolisch, weil seine Figur im Grunde genommen auch ein Appell an uns alle ist. Man darf nicht weggucken, man darf nicht gleichgültig sein, sonst können eben solche Sachen passieren.
Absolut, man darf nicht weggucken, das kann man in diesem Roman auch nicht. Die Landschaft, durch die sich Pascha bewegt, wird wahnsinnig plastisch beschrieben, im Grunde filmisch. Man hat diese Kriegsdystopie im Grunde wirklich vor Augen. Wie sind Sie da bei der Übersetzung vorgegangen? Gab das alles der Text her oder haben Sie auch mit Bildmaterial gearbeitet, um sich irgendwie anregen zu lassen oder irgendwie Eindrücke zu haben?
Naja, es ist ja schon so, dass man vielleicht jetzt nicht mehr, aber in den letzten zwei, drei, vier Jahren inzwischen schon natürlich doch einiges gelernt hat, gerade auch was die Sprache angeht, Bezeichnungen von Waffen, Bezeichnungen von Fahrzeugen, den Unterschied zwischen Artilleriebeschuss und Maschinengewehr, Salven. Ich glaube, die Bilder zu dem Buch, die hatten wir und hatte auch ich aus der deutschen Perspektive schon vor mir durch das, was man über den Krieg weiß, was man von Freunden weiß, die dort wiederum Freunde haben, die Freunde dort verloren haben. Und lange vor dem Krieg war ich auch häufiger in der Ostukraine und habe gerade von Donetsk ein ganz anderes Bild als das, was es heute bietet. Aber insofern glaube ich auch ein ganz gutes Gefühl für die Zerstörung, die angerichtet wurde.
Also ich kenne auch die Region ziemlich gut. Ich war früher relativ oft da, in der letzten Zeit nicht mehr. Insofern kann ich mir auch diese Bilder vorstellen. Bei anderen Übersetzungen haben wir zum Beispiel manchmal Serhii auch gebeten, dass er uns die eine oder andere Location näher beschreibt, beziehungsweise sogar zeichnet. Es gab zum Beispiel in einem anderen Roman, Die Erfindung des Jazz im Donbass, eine Tankstelle mit einigen Schuppen drumherum, und damit wir uns das alles plastischer vorstellen können, haben wir ihn gebeten, dass er uns eine Zeichnung davon macht. Das hat er auch gemacht, das hat uns auch wirklich geholfen. Also es ist auch sehr wichtig, finde ich, zu einem zeitgenössischen Autor wirklich auch Kontakt zu haben. Nicht nur für solche Sachen, sondern es gibt auch manche Doppeldeutigkeiten. Es ist halt wirklich essentiell, dass man diesen Kontakt hält und dass man auch ein Feedback vom Autor bekommt.
Quasi eine zweite Hauptfigur, eine heimliche, ist für mich der Nebel, vor allem im ersten Teil. Der hat eine wahnsinnig essentielle Rolle. Der ist irgendwie Heimat des Bedrohlichen und zugleich ist er irgendwie was, wohin man sich fliehen kann, was irgendwie auch so eine Art Schutz geben könnte, weil man verschwindet ja und ist quasi für feindliche Schützen welcher Art auch immer nicht mehr sichtbar. Haben Sie das genauso wahrgenommen, genauso erlebt?
Also, dass es viel Nebel gibt, das haben wir erlebt. Das war auch manchmal im Übersetzen, haben wir uns mal zwischendurch gefragt, ob es nicht zu viel Nebel ist. Ich persönlich hatte die zweite Assoziation nicht. Also für mich ist der Nebel nur schrecklich. Und auch das Auflösen im Nebel ist kein Schutz, sondern dann eben tatsächlich das Zeichen dafür, dass man sich auflöst, dass man keinen Standpunkt hat, dass man hin und her wabert. Und auch diesen Aspekt hat die Metapher des Nebels, ja, weil damit ist sie wieder für die Haltung oder eben Nichthaltung Paschas sehr, sehr symbolisch.
Also für mich war der Nebel am Anfang sogar die Hauptfigur in diesem Roman. Und ich habe mir vorgestellt, hätte zum Beispiel John Grisham etwas in dieser Art geschrieben, hätte er das bestimmt, hätte bestimmt das Buch Der Nebel genannt. Ja,
das kann gut sein. Der Roman arbeitet auch wahnsinnig stark mit sinnlichen Eindrücken. Man hört die Zugluft ziehen, den Wasserhahn tropfen, dann das, was man so im Krieg hat, Menschen schreien, Schüsse fallen, Bomben explodieren. Aber das passiert nicht alles irgendwie, sondern es passiert alles in einer Form, in einer wahnsinnig beklemmenden Form. Die Beklemmung kriecht einen dabei förmlich an. Wie kriegt man diese Beklemmung in den deutschen Text?
Ja, da kann ich eigentlich nur wieder darauf zurückkommen, dass ein hervorragender Text sich dann eben doch auch gut übersetzen lässt, weil das ja in dem Text steckt. Und wenn es einen gefangen nimmt, ist das Übersetzen ja zumindest im ersten Schritt kein rationaler Akt, sondern im besten Fall eben der Versuch oder und die Möglichkeit, das Gefühl, das man hat beim Lesen des Originaltextes, dann auch in die deutsche Sprache zu bringen. Und das ist eben bei einem Text, der einen so gefangen nimmt, kann es eben gelingen, um es so zu sagen. Ich glaube, das Wichtige ist, oder für mich war das Wichtige wirklich die Vorstellung und der Versuch, die Bilder, die realen Bilder und auch die Metaphern zu sehen und zu spüren und eben dies mit den Augen Paschas diesen Weg zu gehen und dann zu beschreiben, was er sieht.
Ja, also ich glaube, man spürt eben diese Beklemmung selber, wenn man den Text liest. Und man bewegt sich praktisch mit. Man hat dieses Gefühl, ich bin dabei. Und dann kommt es irgendwie. Ja? Also ich kann das auch nicht erklären. Aber man versetzt sich praktisch. Oder man wird hineingezogen. Ja? Man versetzt sich irgendwie nicht bewusst in die Situation. Man wird einfach hineingezogen. In den Nebel.
In den Nebel, ins Ungefähre, die Gefahr. Man bleibt im Grunde fast den ganzen Roman in der Perspektive von Pascha, nur ganz selten schert man aus der Perspektive raus. Am Ende gibt es eine ziemlich klare Szene, wo es klar ist, es gibt auch zwischendurch eine Szene, wo der Leser in den Kopf von drei streunenden Hunden versetzt wird, die erschrecken, weil sie plötzlich nicht mehr Krieg riechen, sondern sowas wie Liebe und Zuneigung. War für mich eine ganz starke Szene. Gibt es für Sie so Höhepunkte oder Lieblingsszenen bei der Übersetzung? Sie haben auch, vielleicht hören wir da einfach nochmal welche.
Es gibt unglaublich viele starke Szenen in diesem Buch. Ja, man kann eigentlich nicht alle aufzählen. Eine meiner Lieblingsstellen ist die Stelle im Krankenhaus, schon am Ende des Buches, wo man eigentlich zum ersten Mal auch wirklich versteht, dass Pascha herzkrank ist. Und wo er bei der OP an einem schwer verwundeten jungen Soldaten aushelfen muss. Und wo er plötzlich auch den Eindruck bekommt, jetzt werde ich sterben, also ich, Pascha. Und wo er dann plötzlich spürt, der Tod wendet sich von ihm ab und man versteht, jetzt wird aber dieser schwer verletzte Soldat sterben. Und es ist beklemmend, wie Sahi das alles beschreibt. Ich werde vielleicht jetzt ungefähr anderthalb Seiten vorlesen.
Bitte?
Juri wird da gleich draus lesen. Mein Vorschlag wäre eigentlich, dass man mit dem anderen Stück anfängt, das etwas vorher ist. Einfach deswegen, weil es tatsächlich so ist, das Ganze läuft auf den Höhepunkt in dem Krankenhaus zu, wo plötzlich auch das Sterben und der Tod real wird, während es vorher eben durch den Nebel, durch die Dunkelheit eigentlich so ist, dass man das Ganze viel mehr erahnt, als es real ist. Deswegen würde ich vielleicht eine Szene etwas vorher vorlesen, wo all dies schon drin steckt, aber noch in den Ängsten der Hauptperson. Aber für mich ist auch die Schlussszene wirklich der Höhepunkt, auf das es zuläuft. Das ist jetzt ein Stück, wo Pascha mit seinem Neffen Sascha schon auf dem Rückweg ist und auf dem Rückweg durch die verlassene, aber umkämpfte Stadt kommen sie an einen Kindergarten. Und Pascha beschließt, bittet seinen Neffen draußen zu warten und irgendetwas zieht ihn so an diesem Gebäude, dass er das unbedingt betreten muss. Er steht auf, nimmt die Rucksäcke ab, zuerst den des Jungen, dann seinen eigenen, packt den Schläger, einen Baseballschläger, geht zur Tür, schiebt. Die Tür gibt nach, öffnet sich knarrend. Es riecht nach Kantine und tagelanger Feuchtigkeit. Pascha holt sein Handy heraus, will leuchten, erinnert sich, dass es fast keinen Saft mehr hat. Und hier braucht man auch kein künstliches Licht. Die Fenster im Korridor sind ausgeschlagen, hinter den Fensterrahmen hängt schwer und niedrig der Mond. Man könnte in diesem Mondlicht Nadeln aufsammeln, denkt Pascha und geht durch den Korridor. Auf dem Fußboden ein abgewetzter, löchriger Teppich, an einigen Stellen zerrissen. Blumentöpfe mit erfrorenen Blumen an den Wänden. Die gusseisernen Heizkörper unter den Fenstern sind weiß angestrichen. Pascha kommt sich vor wie in seiner eigenen Kindheit und würde sich am liebsten erhängen. Er öffnet die Tür zum nächsten Raum. Auf dem Fußboden liegen Spielsachen verstreut. Autos, Flugzeuge, Plüschbären mit abgerissenen Gliedmaßen. Die Spielsachen sehen aus, als wären sie gestorben. Und zwar keines natürlichen Todes. Die nächste Tür steht offen. Pascha späht wachsam in die Flurdunkelheit. Der Korridor ist fensterlos, der Mondschein dringt nicht herein. Unklar, was dahinter kommt. Plötzlich fiepst etwas unter seinem Fuß. Pascha erschrickt und springt zur Seite, hält den Schläger kampfbereit. Alles ruhig. Er schaut genauer hin, erkennt einen Gummiwelpen. Im Dunkeln ist er draufgetreten. Pascha flucht, betritt rasch den finsteren Korridor, tastet sich voran, die Hand mit den toten Fingern ausgestreckt. Vom Korridor gelangt er in den Schlafsaal. 2 Dutzend Betten, zerfetzte Matratzen, aufgerissene Kissen, schmutzige Laken. Als hätte man hier eine lange und penible Durchsuchung veranstaltet und nichts gefunden. Wo sollen sie jetzt schlafen, denkt Pascha, als wäre das jetzt am wichtigsten. Wo sollen die Kinder bloß schlafen, wenn sie zurückkehren? Wo? Man kann doch nicht auf zerfetzten Matratzen schlafen. Und auf aufgerissenen Kissen auch nicht. Und auf diesen grauen Laken, auf denen herumgetrampelt wurde, schon gar nicht. Wo werden sie denn schlafen? Wo? Pascha weiß, dass er gehen muss, den Jungen abholen, der dort auf der Treppe wartet, dass sie weiter müssen, dass es nichts zu warten gibt, dass es einfach gefährlich wäre, hier auf diesem zertrampelten Bettzeug zu schlafen. Sie müssen gehen, so schnell wie möglich, so weit weg wie möglich. Aber Pascha bleibt stehen, schaut auf den verwüsteten Schlafsaal und hat nicht die Kraft, sich zu rühren. Er starrt nur geradeaus ins schwarze Loch der Tür, die in den nächsten Raum führt, und sagt zu sich selbst, nicht reingehen, auf gar keinen Fall, um nichts in der Welt darfst du dort rein. Und bewegt sich langsam wie ein Toter im Film auf diese Tür zu. Er geht, tritt mit den Stiefeln auf die aufgerissenen Kissen, trampelt über die Laken, hinterlässt Fußabdrücke auf den umherliegenden Malbüchern, auf gar keinen Fall, sagt er, um nichts in der Welt, und geht weiter, steigt über kleine Steppdecken, scharfkantige Bauklötze, nicht reingehen, wiederholt er, streckt den Arm aus und der Arm dringt in die Dunkelheit bis zum Handgelenk, bis zum Ellenbogen, bis zur Schulter. Auf gar keinen Fall, sagt er sich zum letzten Mal und wird von der Schwärze verschluckt. Taucht auf der anderen Seite wieder auf, im nächsten Raum, offenbar eine Vorratskammer neben der Kantine. An den Wänden leere Regale, in denen wohl früher die Konservendosen standen, auf dem Fensterbrett Stapel leerer Keksschachteln, auf dem Fußboden Salz verstreut. In der Ecke erhebt sich grau ein großer Lagerkühlschrank. Pascha nähert sich dem Kühlschrank, lauscht auf ihn wie auf ein gigantisches, totes Herz. Er gibt kein Lebenszeichen, wie es sich für ein totes Herz gehört. Dann packt Pascha den Griff, nicht aufmachen um nichts in der Welt, und zieht. Ein so unerträglicher, so schwerer und mörderischer Gestank schlägt ihm ins Gesicht. Etwas so Zerhacktes, Zerfressenes und Verfaultes, so Geschlachtetes, Abgestochenes und Amputiertes, dass Pascha sich jäh krümmt, um sich nicht übergeben zu müssen, und dann Hals über Kopf zurückläuft.
Vielen Dank. Herr Dukot, vielleicht heben wir uns den Höhepunkt fürs Ende auf, dachte ich mir gerade. Dann lesen wir es am Ende, ist das okay?
Ja.
Ja, auch wenn ich jetzt hier so spontan das nochmal... Aber vielen Dank für das Lesen. Ja, da bekommt man so einen Eindruck, wie, ja, wie einen auch diese Szenerie packt. Dieses Buch, Sie arbeiten seit über 10 Jahren jetzt an den Romanen von Zahi Shadan gemeinsam. Wie hat sich, also in diesen 10 Jahren ist ja ziemlich viel passiert, auch in der Ukraine. Hat sich das auf sein Schreiben und seine Sprache ausgewirkt? Sie haben selber davon gesprochen, dass er jetzt quasi nochmal quasi eine neue Dimension seiner Literatur erreicht hat.
Ja, also auf jeden Fall ist die Sprache in diesem Roman anders. Und genauso wie früher, also beides. Zahi Shadan ist Lyriker, das habe ich schon erwähnt, und das spürt man auch an der Sprache in jedem seiner Romane. Manche Texte sind aus früheren Gedichten entstanden, manche sogar direkt, wie bei Mesopotamien. Hier ist es eher indirekt, aber zum Beispiel auch hier gab es ursprünglich ein Gedicht, Der schwarze Dreck, und da erkennt man manche Figuren und manche Bilder aus diesem Gedicht im Roman wieder. Also Pascha ist sozusagen der Priester, der in diesem Gedicht vorkommt, und dieser schwarze Dreck ist auch der Dreck, der vom Bahnhof losmarschiert, um irgendwo anzukommen. Das wissen sie alle nicht wirklich, wohin sie gehen wollen. Bei den früheren Romanen war Zahi eher schelmisch, witzig. Hier hat er das eigentlich aufgegeben. Hier ist er manchmal ironisch. Manche seiner Figuren erscheinen karikiert, aber dieser Witz und diese sprudelnde Witzigkeit ist weg eigentlich, wahrscheinlich verbunden mit dem Thema. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine philosophischen Passagen, die in seinen früheren Büchern dieses Schelmenhafte aufgewogen haben. Ja. Also hier ist die Erzählung viel konsistenter. Im Grunde genommen ist es wie eine Kamera. Man läuft mit. Zahi hat das auch beschrieben. Er wollte das als ein Drehbuch schreiben, oder fast als ein Drehbuch. Er hat vor kurzem auch ein Drehbuch für sein früheres Buch mitgeschrieben. Voroshilovrat heißt das Buch auf Ukrainisch, die Erfindung des Jazz im Donbass auf Deutsch, weil Voroshilovrat ein Name ist, das in Deutschland eigentlich unaussprechbar und ist, und man kann damit auch kaum etwas verbinden. Die Ungarn haben das aber so belassen, das ist wahrscheinlich ein einfaches Wort im Ungarischen. Auf jeden Fall ist es so, dass man mit der Kamera praktisch mitläuft, und das verleiht der gesamten Handlung, dem gesamten Geschehen eine klare Linie.
Nein, ziemlichen Drive. Frau Stör?
Ja, es ist schon so, dass Zahi auch in seiner Sprache die Leichtigkeit, die es in anderen Romanen oder auch Erzählungen gab, hier nicht zum Einsatz bringt, oder ich will nicht sagen, ob er sie verloren hat, aber jedenfalls bei diesem Thema verloren. Also es gab in einer früheren Geschichte, die wir übersetzt haben, eine wunderbare seitenlange Szene, wo ein amerikanischer Baptistenprediger übersetzt wird von einer Übersetzerin, die das eben alles gar nicht versteht, und was dann am Ende rauskommt, und ein Stück, das wir wunderbar genossen haben, als wir es übersetzt haben, und das wirklich sehr, sehr lustig ist. Und das schnurrt hier dann zusammen auf die Frage, ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich noch liest, der Arzt fragt im Krankenhaus, als die den bringen, schwer, ja. Pascha trägt den, und Pascha sagt, na, so 70 Kilo, und der Arzt sagt, nein, ich frage, ob er schwer verwundet ist. Also die sehr witzige, spaßige Missverständnissituation, die es eben sonst eigentlich überall gab, schnurrt eben hier auf eigentlich was ganz, ganz Tragisches auch zusammen. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, wie sich die Sprache, sehr hieß, auch verändert hat. Gleichzeitig finde ich es eine ganz, ganz große Leistung vollkommen unpathetisch, über den Krieg zu schreiben und gleichzeitig doch so direkt und anrührend.
Absolut. Es gibt auch deutlich weniger Dialoge als in den Romanen davor, war mein Eindruck. Zumal die Dialoge hier nochmal was Besonderes haben, wenn es um die Übersetzung geht. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, viel weniger Dialoge, das stimmt, aber die seltenen Dialoge, die es dort gibt, sind unheimlich wichtig. Also für mich ist auch eine der zentralen Stellen der Dialog am Ende des Buches, wo Pascha auf einen alten Soldaten aufläuft, der am Bus sitzt, der auch ein Knalltrauma hat und der ihm ein Stück Steinkohle in die Hand drückt mit dem Abdruck von einem Farnblatt. Ja. Interessanterweise begreift Pascha überhaupt nicht, worum es geht. Am Anfang sowieso nicht, aber mein Eindruck ist, dass er auch am Ende nicht wirklich was begriffen hat. Und das war auch eine Stelle, wo wir ziemlich viel diskutiert haben auch, weil ursprünglich wollte man das ein bisschen kürzen, aber wir fanden, diese Stelle ist wirklich zentral für das Verständnis. Und dieser alte Soldat, der ungebildet ist, der eigentlich auch so eine Art Surzhik sprechen könnte, diese wilde Mischung zwischen Ukrainisch und Russisch, die meistens von ungebildeten Menschen gesprochen wird. Das ist übrigens auch immer eine große Herausforderung, wie man das wiedergibt. Ja. Im Deutschen, es gibt kein stilistisches Mittel, also man muss sich wirklich in jeder Situation neu Gedanken machen darüber. Dieser alte, ungebildete Soldat versteht das alles viel besser als Pascha. Dieses Stück Kohle lag in einem Museum, es gibt kein Museum mehr. Und dieser Abdruck ist 100 Millionen Jahre alt. Das ist ein Symbol. Und für Ukrainer ist Farn sowieso sehr symbolisch. Es wird in vielen Sagen und Legenden besungen. Und er beschreibt das wirklich. Das Wichtigste in dieser einzigen Szene und zeigt, dass ein alter, ungebildeter Soldat den Sinn viel besser verstehen kann als der Lehrer, als der Pädagoge.
Absolut. Das ist eine schöne Szene. Weil Sie gerade sagen, Sie haben viel darüber diskutiert. Wie funktioniert das denn so, diese Zusammenarbeit als Übersetzer? Wie gehen Sie da vor?
Also zuerst braucht man ja mal eine erste Fassung und da teilen wir uns einfach einen Text auf, möglichst gerecht, nicht so große und nicht so kleine Stücke und machen uns ungefähr einen Zeitplan, wie wir das übersetzen wollen und schicken uns das sozusagen rollierend. Dann immer, wenn wir mal die ersten zwei Stücke haben, dann tauschen wir aus, weil da muss man sich am Anfang ja über erste Grundansätze einigen, über Namen, wie nennen wir den Jungen. Ich habe ihn am Anfang der Kleine genannt, weil er Mali im Ukrainischen ist. Der Junge passt natürlich viel besser. Also solche Dinge, die grundsätzlich sind, über die wird man sich klar, findet auch den Stil. Und dann geht das doch einige Male hin und her, je nachdem, und wächst dann so langsam zu einem Ganzen zusammen. Und dann kommt man eben an Schlüsselstellen, über die man sich unterhält, wo man Fragen hat, die man eben vielleicht auch unterschiedlich versteht. Juri hat schon gesagt, Orte, die wir uns manchmal unterschiedlich vorstellen und wo wir dann wirklich uns einigen müssen. So was ganz Banales ist das jetzt links oder rechts? Ja, aber das muss man ja in der Vorstellung wissen, weil gerade hier geht's ja einen Weg hin und denselben Weg wieder zurück, dass man auch wirklich auch in diesen ganz, ganz konkreten Dingen dieselben Bilder vor sich hat. Und dann gibt es eben Szenen, über die wir wirklich diskutieren. Und das kann mal sein, wie sieht so ein Stück Steinkohle aus? Ja, da hilft dann auch das Recherchieren, weil für mich zumindest, ich denke bei Kohle an Holzkohle und habe nicht verstanden, dass Steinkohle tatsächlich Stein ist. Und dann ist das natürlich, sieht das dann natürlich ganz anders aus mit der Versteinerung, die da drin ist und dem Fahren und dem Alter und der Bedeutung, ja, die das hat im Gegensatz zu den kurzlebigen Menschen. Also das sind jetzt so Kleinigkeiten, aber es ist lustig, dass wir uns doch an viele Stellen erinnern können, wo wir teilweise häufiger hin und her diskutieren und dann irgendwann das Gefühl haben, ja, das ist es jetzt, das ist die Übersetzung und das Bild, das wir entstehen lassen möchten.
Ja, und das macht Spaß. Das ist wichtig. Also der Anfang ist wirklich immer, glaube ich, eine Anpassung an den Stil. Und das muss man bei jedem neuen Buch auch wirklich neu machen. Und für mich ist es immer eine sehr interessante Kombination aus Kreativität und Genauigkeit. Man muss sich das wirklich sehr genau vorstellen, was der Autor gemeint hat. Deswegen haben wir bei mehreren Stellen auch hier bei Sahir nachgefragt. Und auf der anderen Seite, das hast du gesagt und ich glaube, bei mir ist es nicht anders, dass der andere mit übersetzt, setzt sozusagen kreative Kräfte frei. Man fühlt sich freier in der Überzeugung oder mit dem Wissen, dass der andere, wenn einer zu weit ausholt, den wieder zurück zum Boden.
Vor dem Lektorat gibt es noch ein Korrektiv.
Mehrmals gibt es dieses Korrektiv, weil es ja immer wieder kommt und man dann mit einem neuen Blick drauf schaut. Und ich glaube, gestern fiel uns ein gutes Beispiel ein, da ging es um die Beschreibung einer Person, also ein gutes Beispiel deswegen, weil ich eine gewisse Vorstellung hatte, Juri davon nicht überzeugen konnte, Juri mich überzeugt hat, dass es anders ist und dann aber im Laufe der Arbeit am Roman eigentlich doch fand, dass dieses Wort gut passt. Das ging da um die Beschreibung einer Person, einer Frau und ob man die als aufreizend bezeichnet. Also für mich entstand das Bild einer durchaus auch im sexuellen Sinne vulgär aufreizenden Person. Das war eben ein Bild, das Juri am Anfang nicht hatte. Und dann ist es doch so, dass wenn man nochmal drüber nachdenkt, nochmal das Gesamt eingebettet sieht, dann eben irgendwie dazu kommt, also es ist eine absolute Nebenfigur natürlich, zu sagen, ja, nein, doch, das ist das richtige Wort. Hier war eben nur das Problem, dass er mich vom Gegenteil überzeugt hatte und dann wieder rücküberzeugen musste.
Ich fand sie einfach arrogant. Ja. Genau, aber das zeigt, wie man manchmal über bestimmte Sachen diskutiert, die eigentlich als nebensächlich erscheinen. Ja. Und das ist wirklich dann das Schöne, wenn man zu zweit an der Übersetzung arbeitet.
Aber das ist schön zu erkennen, dass es nicht eindimensional ist, quasi die Diskussion.
Genau, das ist sie keinesfalls. Und übrigens, selbst wenn wir Serhi dann fragen, kriegen wir nicht immer die Antwort. Also es bleibt uns dann auch manchmal überlassen. Ich habe das Gefühl, das ist dann manchmal dem Sahi auch egal. Also nicht egal, also er findet einfach, man kann es so oder so sehen, ganz im positiven Sinne. Er möchte das gar nicht so vorgeben und sagt dann eben nicht, ja, das genau habe ich, so habe ich es mir vorgestellt und dann mehr in die Richtung als in die. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Er überlässt natürlich nicht, aber in solchen Details, manchmal findet er es durchaus legitim, dass bei uns vielleicht auch ein Bild oder eine Übersetzung entsteht, an die er nicht gedacht hat, die sein Text aber enthält.
Aber das bedeutet, er vertraut uns. Ja. Ich kann mich noch erinnern, beim ersten Buch, das wir übersetzt haben, wollte er das noch lesen.
Okay.
Danach nicht mehr.
Aber das zeigt ja im Grunde auch die Schwierigkeit von Übersetzungen, dass eine Ambivalenz in der einen Sprache, die durchaus genutzt ist als ambivalent, Sie quasi sich gegen die Ambivalenz entscheiden müssen, weil es die deutsche Sprache bedingt. Und Sie haben, wenn wir über Sergei Jardin sprechen, gibt es ja noch eine dritte Übersetzerin. Also Claudia Date ist ja auch noch eine Übersetzerin, die auch noch ihn übersetzt. Mesopotamien haben Sie zu dritt übersetzt. Beeinflusst das quasi die Zusammenarbeit nochmal anders? Wird es dann noch schwieriger oder wird es dann vielleicht auch mit Blick aufs Lektorat umso leichter? Weil wenn dann da drei Übersetzer sitzen, die sagen...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.